Jede Seite ein neues Land, wo Fantasie die Reise fand. Interviews mit Autoren nah und Hörspiele machen alles wahr. Vom Daily Klappentext, neue Bücher jeden Tag. Ein Abenteuer, das dich trägt, weil Lesen Spaß machen mag. Mach dich auf, komm mit, sei frei, die nächste Story ist schon dabei.
Einen wunderbaren guten Morgen wünsche ich dir und herzlich willkommen hier zu Daily Klappentext, deinem täglichen Podcast, der dich abschalten lässt mit Büchern, Stimmen und Geschichten. Moin, mein Name ist Ben und wir haben Donnerstag, den 9. April. Schön, dass du da bist. Heute habe ich wieder eine Stimme mitgebracht. Richtig, das heißt, heute habe ich wieder ein schönes Interview dabei. Doch bevor wir uns mit dem Interview auseinandersetzen, trinken wir beide natürlich unseren Tee. Ich habe mir einen Schwarztee gemacht, weil ich einfach, ja, ich hätte mal Lust drauf. Warte, Ja, sehr lecker. Ich habe keine Zitrone reingepackt oder ähnliches, sondern einfach nur einen klassischen Schwarztee. So, wie versprochen, wir hören gleich ein schönes Interview, was ich vor einigen Wochen führen durfte. Ich wünsche dir viel Spaß damit und nach dem Interview hören wir beide uns nochmal ganz kurz wieder. Jetzt aber viel Spaß mit dem Interview.
Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin Marie Meyer. Ich bin Autorin und Lektorin. Ich habe früher in den Game Studies geforscht, bevor ich zum geschriebenen Wort gekommen bin. Und ja, meine Werke sind in verschiedenen Genres. Ich schreibe mal, also generell schreibe ich fantastisch, mal Fantasy, mal Science Fiction und mal Horror. Und ich freue mich sehr, hier zu sein.
Sehr schön, ja, freut mich auch. Also es ist schon, ich habe ja im Vorfeld der Recherche so ein bisschen was, deine Werke so ein bisschen quer gelesen, dass man so ein bisschen darüber einen Eindruck davon bekommt, wie du es so schreibst. Und das ist schon echt interessant. Aber ich würde da gerne einfach von dir wissen, wie würdest du deinen eigenen Schreibstil, weil du ja unterschiedliche Genres bedienst, eigentlich beschreiben?
Oh, es ist ganz, ganz schwer. Ich glaube, mit der Selbstanalyse, ich weiß nicht. Ich habe mal gelesen, also wenn ich mir so Rezensionen angucke, sagen die Leute meistens, ich sehr direkt schreibe und gut verständlich, aber manchmal dann unerwartet philosophisch werde. Also es ist dann irgendwie so ein Anklang an das Philosophische gibt. Aber ja, generell ist es so, wenn man meine Geschichten liest, findet man in der Regel immer eine treibende Komponente, also zum Beispiel ein Abenteuer oder ein Fall, irgendwas, was spannend ist, was Leute dabei hält. Also es ist immer nicht nur charaktergetrieben, sondern es gibt auch immer irgendwas Äußeres. Und daneben findet man meistens komplexe Beziehungen, soziale oder politische Probleme, die dann nebenbei angesprochen werden. Ja, und ich glaube, für die meisten ist dann immer irgendetwas dabei. Es ist immer eine sehr bunte Mischung inhaltlich, denke ich.
Ich finde das gut, weil das ist, dann lädst du im Endeffekt die Lesenden eigentlich ein, dass sie ein bisschen mitdenken und dass sie auch überall irgendwie abgeholt werden. Und gerade wenn man so einen treibenden Eindruck hat, ja, also ich kenne es von mir selbst, wenn ich ein Werk habe, was am Anfang so zäh beginnt, dann irgendwann, ja, man hat das Gefühl, man arbeitet. Man hat nicht das Gefühl, dass man irgendwo abtaucht, sondern eben ganz im Gegenteil. Und bei dir, du hast eine andere Motivation, löst du dann bei den Lesenden, glaube ich, aus. Kannst du da erzählen, was so deine Beweggründe vielleicht gewesen sind, warum du überhaupt schreibst?
Also, ich glaube, ursprünglich habe ich mal angefangen zu schreiben, weil mein Kopf so voller Dinge war, dass ich mir gedacht habe, ich muss ein Ventil finden, um diese Dinge in meinem Kopf irgendwie da rauszukriegen. Und dann wurde es so ein, also ich denke, am Anfang war es quasi eine Art therapeutischer Prozess, der dahinter stand, der dann irgendwann zu einem kreativen Prozess wurde und dann auch eine Art Medium mit anderen zu kommunizieren. Also meine ersten Texte waren nicht für Publikum geschrieben, sondern eigentlich für Freundinnen, die ich die Texte gegeben habe und die haben mir Texte zurückgegeben. Und so haben wir über gemeinsame Welten geschrieben.
Oh, ja. Schön. Und ich habe so ein bisschen auch gelesen, du hast ja sehr viel studiert, um es mal so ein bisschen zusammenzufassen. Und du bist ja unter anderem auch, also du hast Anglistik studiert, wenn ich das richtig noch im Kopf habe. War das ja richtig? Du schreibst deine Geschichten aber auf Deutsch. Hat das einen speziellen Grund? Also man würde ja meinen, wenn jemand schon, du hast einen Doktortitel, glaube ich, auch in Anglistik, war das richtig?
Ja, das ist korrekt.
wie kommt es, ja, dass du in der deutschen Sprache bevorzugst?
Also ich habe ja tatsächlich, ich habe ja lange im Ausland gelebt. Ich habe ja 5 Jahre lang im Ausland gelebt. Ich habe in Estland gelebt und in Estland habe ich nur Englisch geredet die ganze Zeit. Das heißt also, mein Alltag war auch zu 80-90% Englisch. Und wenn ich mich hingesetzt habe, habe ich dann aber auf Deutsch geschrieben. Also für mich war in der Zeit Schreiben eine Möglichkeit, meine Muttersprache nicht zu vergessen. Aber gerade weil ich Anglistik studiert habe und weiß, wie wichtig das ist, auch irgendwie in der Sprache zu leben und zu denken für längere Zeit, glaube ich, würde ich mir gar nicht zutrauen, mein kreatives Schaffen irgendwie auf Englisch zu beschreiben. Also es ist, ich glaube, dazu habe ich einen zu großen Respekt davor. Aber auf der anderen Seite denke ich auch, also ich mag Deutsch als Sprache ganz gerne. Und viele sagen immer, oh, Englisch ist doch die schönere Sprache. Warum nicht Englisch? Man kann sich vielfältiger ausdrücken. Das finde ich immer ein bisschen traurig, weil ich eigentlich finde, wir haben sehr poetische Wege, uns auf Deutsch auszudrücken. Und daher ist das eher so das, wo ich mich sehe, um auch zu zeigen, hier, das sind schöne Dinge, die man mit der deutschen Sprache machen kann.
Schön. Ich mag den Gedanken einfach dahinter. Das ist, und ich finde, da kommt auch wieder dieses, was du vor einigen Minuten schon gesagt hattest, dass Schreiben für dich so einen leicht therapeutischen Charakter auch hat. Das heißt, du hast dich sehr stark mit den unterschiedlichen Ebenen einfach davon auseinandergesetzt. Und das, finde ich, transportierst du eigentlich auch in deinen Geschichten und bietest dann ja auch den Lesenden eigentlich, ja, die Möglichkeit an, dass sie dir ein bisschen über die Schultern einfach gucken, sondern so, welchen Weg hast du genommen und was für ein Geschenk du denen dann eigentlich machst? Wolltest du, vielleicht ist meine Interpretation auch nicht die richtige, aber wolltest du den, als du deine ersten Werke geschrieben hast, die für die Öffentlichkeit gedacht waren, wolltest du, dass die Menschen, ja, etwas davon haben oder hattest du was war deine Intention dabei, als du deine Werke veröffentlicht hast?
Also die Situation war, es war ein bisschen speziell, um einmal auszuholen. Ursprünglich, also ich habe die allerlängste Zeit, habe ich nie darüber mir Gedanken gemacht, das irgendwie einem größeren Publikum zu zeigen. Ich habe ja bis 2022, 2023 habe ich das einzelnen Menschen gezeigt, aber eigentlich sonst niemandem. Also ich hatte auch, im Gegensatz zu anderen Leuten, hatte ich nie den Elan, mal große Autorin zu werden eigentlich. Also veröffentlichen war die meiste Zeit für mich eine Sache, wo ich gedacht habe, das brauche ich nicht unbedingt, weil es in erster Linie ein Prozess für mich war oder vielleicht für eine andere Person, mit der ich mich darüber ausgetauscht habe. Dann kam die Pandemie, dann kam der Angriffskrieg auf die Ukraine. Dann wurde die Situation immer, also für mich wurde die Situation politisch einfach immer schlechter. Und ich habe dann dieses eine Buch geschrieben im Prinzip, Seelengrube, wo ich gedacht habe, hey, mir geht es besser, wenn ich dieses Buch schreibe, also mir geht es psychisch besser. Anderen Leuten, die das Test gelesen haben, ging es danach besser. Es ging besser mit ihrer eigenen Lebenssituation, es ging ihnen besser mit der politischen Situation. Warum das nicht einem größeren Publikum vorstellen? Vielleicht geht es denen auch ein bisschen besser. Also mein Gedanke war quasi, ich habe irgendwas geschrieben, was vielleicht an sich eine Wirkung hat, dass man in dieser trostlosen Situation ein bisschen Trost findet. Ich glaube, das ist das Erste, was ich dann weitergeben wollte. Und so ist es zum Veröffentlichen gekommen. Das war eigentlich mein Gedanke dahinter.
Wow, okay. Finde ich richtig, richtig schön. Und dann kommen wir auch tatsächlich zu dem Werk auch. Magst du vielleicht was über die Seelengrube erzählen, worum es da im Endeffekt geht?
Also Seelengrube ist der Anfang einer Reihe. Die Reihe heißt Der letzte Schlüssel. Und es geht um Jewel. Jewel lebt auf dem Metropolitplaneten Argus. Das ist ein Planet, der eine große Stadt ist. Und sie kommt eigentlich aus der Unterstadt. Ja, die Unterstadt kann man sich wahrscheinlich schon vorstellen. Es ist weniger privilegiert, es ist sehr dunkel da, es kommt kein Licht dorthin. Die Stadt ist in Schichten aufgebaut. Aber sie hat das große Glück, dass sie aufsteigen konnte in die nächste Schicht, weil sie den Ruf hat. Das ist quasi eine magische Gabe, mit der sie Materie bewegen kann. Und als Beschwörerin, so nennt man ihre Zunft dann, hat sie gewisse Privilegien und gewisse Talente, aber sie hat es nie so richtig geschafft, diese Talente richtig auszubilden. Also man kann sich das ein bisschen so vorstellen. Sie hat quasi Superkräfte, aber sie ist wirklich super schlecht darin. Und deswegen stellt sie sich irgendwann darauf ein, diesen Ort, an dem sie gelernt hat, das ist die Zitadelle, zu verlassen, um eine sehr langweilige Karriere als Beamtin anzufangen. Stattdessen und dann sich mehr ihren Hobbys zu widmen, nämlich Pizza und Comics. Sie macht also noch einen letzten Auftrag, eigentlich als Übersetzerin. Und während dieses letzten Auftrags wird sie von intergalaktischen Rebellen gefangen genommen und in einen Kerker gesteckt. Und ihr wird sehr schnell klar gemacht, wenn sie nicht für ihren Heimatplaneten, also wenn sie nicht die Geheimnisse ihres Heimatplaneten verrät, dann frisst sie das Monster in diesem Kerker auf. Das Monster heißt Mika. Es hat überhaupt keine Lust, sie zu fressen, sondern es verbündet sich stattdessen mit ihr und macht ihr ein verlockendes Angebot. Und mit diesem Angebot brechen die beiden dann auch aus. Ich glaube, so viel kann ich spoilern. Und kurz danach ist Jules Leben überhaupt nicht mehr wie vorher, denn sie wird auf einmal von der Geheimpolizei verfolgt. Und die Götter der Stadt, nämlich die Avatare, interessieren sich plötzlich für diese vorher so unwichtige Person. Genau.
Oh, spannend. Also es klingt unfassbar interessant. Und ich habe jetzt gerade beim, als du es erzählt hast, habe ich gedacht, okay, ich muss unbedingt wissen, wie es weitergeht. Wie entwickelt sich das Ganze? Wie bist du auf die Geschichte gekommen? Was war, also außer, abseits, dass du versuchst, diese politische Situation so ein bisschen, das Ventil zu finden, kannst du erzählen, was deine Gedanken vielleicht dazu waren?
Es ist, ich kann das im Nachhinein ganz schwer zu rekonstruieren. Es ist ein bisschen, der Prozess nach all der Zeit ist mir nicht mehr ganz präsent. Vor allen Dingen ist es immer so peinlich, die Frage wird mir regelmäßig gestellt und sitze ich immer hier und denke, oh. Nun also ich weiß noch, es ist so, dass die allererste Idee habe ich in einem Word-Dokument auf meinem PC gefunden. Das heißt also, woher die erste Idee kommt, das ist die erste Szene im Buch, das weiß ich gar nicht mehr, weil die viel älter ist als der Plot. Es ist ein bisschen mysteriös. Ich habe diese Datei auf meinem PC gefunden, habe die geöffnet und habe gedacht, ja, das klingt ja nett, lass mal was draus machen. Und das habe ich dann im Prinzip mit all den Dingen angefüttert, die sich in der Zeit in meinem Kopf angesammelt haben. Nicht nur die politische Situation, das wäre sehr traurig, dann wäre es wahrscheinlich ein Sachbuch geworden. Sondern ich hatte auch gerade in den Jahren, wo ich Seelengrube geschrieben habe, selbst sehr viel Science-Fiction gelesen und geguckt. Es kamen zum Beispiel so Serien wie Andor raus in der Zeit, die mich maßgeblich beeinflusst haben. Ich liebe Andor über alle Maßen. Aber auch sowas wie Arcane kam ungefähr in dem Zeitpunkt raus, also die Serie. Ich habe Murderbot gelesen. Ich habe viele andere Science-Fiction-Bücher noch gelesen. Daneben Fantasy. Also es war so eine Zeit, wo ich selbst sehr, sehr viel Medien konsumiert habe. Und ich denke, das hat sich dann alles irgendwie zusammengefügt zu dieser Geschichte. Also geformt quasi von der politischen Situation und auch von meiner eigenen Situation, weil das auch in der Zeit war, wo ich im Ausland gelebt habe. Also diese ganze Fremderfahrung ist da auch irgendwie mit eingeflossen.
Wow, okay. Das ist wirklich, wirklich interessant und echt auch spannend, so wie sich scheinbar so, man hat einen Anstoß, man weiß zwar nicht mehr genau, was der woher die Idee kam und wie sich das dann aber alles zusammengepuzzelt hat und welche Einflussfaktoren dann irgendwie mit reingespielt haben, schon echt, schon interessant. Kannst du da erzählen, vielleicht, wie müssen wir uns so einen kreativen Prozess bei dir da im Endeffekt eigentlich vorstellen? Also, du hast ja schon so angeteased, dass du sehr viele Gedanken im Kopf hast und dass du ein sehr kreativer Mensch bist. Wie schreibst du?
Auch hier wünschte ich immer, ich könnte irgendwie eine total interessante Antwort geben, dass quasi ich draußen in der Sonne sitzen würde und dann würden mir meine großartigen Ideen kommen. Aber tatsächlich ist es, ich bin ja, wie du schon gesagt hast, ich habe viel studiert, ich bin eigentlich gelernte Wissenschaftlerin. Das heißt also, mein Schreibprozess ist sehr, sehr strukturiert. Ich habe diese Grundidee gehabt und auf dieser Grundidee habe ich einen linearen Plot entwickelt, wirklich ganz langweilig, in einem Word-Dokument. Es ist nichts Mystisches dabei. Anfangs schreibe ich mir assoziativ noch ein paar Dinge auf, ne? Dann, wenn ich sage, ich habe eine Stadt, zum Beispiel in Schichten, wie bei Seelengrube, wie sehen diese Schichten aus? Wie ist das realistisch? Wie sieht die Welt aus? Also ich mache so ein assoziatives Diagramm quasi am Anfang, aber es ist wirklich alles sehr strukturiert. Also ein überhaupt nicht mystischer Schreibprozess, der dahinter steht. Die Magie kommt erst, wenn ich den Plot und meine ersten Gedanken dann in eine Geschichte übertrage und die einzelnen Elemente ineinander greife. helfen im Schreibprozess und auch im Bearbeitungsprozess später. Also ich glaube, erst dann kommt wirklich so ein Faktor zu, dass man sagen kann, es beginnt langsam so in Richtung Kunst zu gehen. Und aber am Anfang ganz strukturiert, nicht magisch, nicht mystisch.
Gut, aber vielleicht ist das auch, also ist ja scheinbar auch ein guter Stil, wenn ich überlege, was so andere Leute so erzählt haben, dass die, also mit anderen AutorInnen, wo ich darüber gesprochen habe, bei denen ist das eine Mischung aus sehr strukturiert oder pures Chaos, wo dann im Nachgang, wo sie dann da aus dem puren Chaos was ordnen müssen. Also ich glaube, ein strukturierter Weg würde, also finde ich, etwas entspannter, weil man dann ja im Endeffekt schon eine Idee hat, wie sich das Ganze hinentwickelt und dann nur noch die Feinarbeit.
Ich weiß nicht, so eine kreative Explosion, die man dann quasi, also wie so ein großes Wimmelbild, wo man dann nur noch Dinge raussammeln muss, das klingt auch irgendwie cool. Also ich beneide immer Leute, die ohne diese strukturierten Pläne an die Sachen rangehen, sondern einfach sagen, bam, ich schreibe jetzt eine Geschichte, ich fange jetzt an. So, das sind meine ersten 15 Wörter, das sind meine ersten 15 Seiten. Also ich wünschte, ich könnte das auch tatsächlich.
Ja, ich muss mir überlegen, gerade wenn ich so meine Pseudogeschichten so schreibe, wie gehe ich denn an die Geschichte ran? Bei mir ist es, glaube ich, tatsächlich so eine ganz komische Mischung. Ich habe eine Idee und versuche dann mit so kleinen Trippelschritten irgendwie vorwärts zu gehen und merke aber schon, okay, der Charakter, das passt nicht so und das passt so. Also ich glaube, es gibt Menschen, die arbeiten entweder pur strukturiert oder pur haben, sind einfach Kreativität als Mensch. Aber ja, alle Menschen arbeiten unterschiedlich. Hauptsache, sie machen irgendwie, kommen zu ihrem Ziel und du arbeitest halt so. Finde ich schön. In deinen Werken, wie du schon so angedeutet hast, kommen halt so Schichten zusammen. Es sind die Welten sind in unterschiedlichen Ebenen eingeteilt. Was fasziniert dich daran? Also warum hast du dich für Menschen, ich habe so geschrieben, Menschen, Monstern und Metropolen auseinandergesetzt? Warum ist das für dich wichtig?
Ich fange mit den Monstern an, weil das, glaube ich, am leichtesten ist. Die Monster faszinieren mich, weil wir als Gesellschaft ja quasi festlegen, was ein Monster ist. Also Monster werden nicht einfach so geboren, sondern Monster werden gemacht. Wir als Gesellschaft haben zum Beispiel früher gesagt, in alten Heldensagen, dass Drachen Monster sind. Mhm. Heute sind Drachen Love Interests in erster Linie in der Fantasy. Und das zeigt schon, wie wir als Gesellschaft das umverhandelt haben. Und ich persönlich finde es spannend, in meinen Texten genau denselben Aushandlungsprozess zu machen. Also, dass etwas als Monster vorgestellt wird und dass dann meine ProtagonistInnen quasi feststellen, okay, das ist vielleicht ein bisschen anders. Vielleicht ist das Monströse doch was anderes. Also, oder individuell für meine Protagonistin was anderes. In Seelengrube ist sie mit dem Monster im Kerker. Ich habe schon gesagt, sie bricht mit dem Monster dann ja auch aus. Und sie beginnt dann auch, andere, nämlich die das Monster und sie festgehalten haben, als Monster zu bezeichnen. Also das ist dann so ein Umdeutungsprozess. Und Metropolen finde ich spannend, weil ich finde, dass man in Städten quintessentiell sehen kann, was uns als Kultur und als Menschen irgendwie auszeichnet. Also wie wir zusammenleben, definiert irgendwie, wer wir sind. Also wir legen zum Beispiel, es ist wieder so ein Aushandlungsprozess, wir legen zum Beispiel fest, es gibt gute und schlechte Viertel. Warum ist ein Viertel gut oder warum ist ein Viertel schlecht? Weil wir es dazu machen, weil wir durch politische, gesellschaftliche Entscheidungen irgendwann entschieden haben, dass diese Viertel diesen und jenen Rang bei uns haben, dass sie privilegierter behandelt werden oder irgendwie nicht. Und in Architektur, in der Art, wie Städte geführt werden, in der Art, wie wir auch in Wohnungen oder Häusern zusammenleben, finde ich, kann man ganz viel über uns sehen. Und es ist dann ja auch so, dass Städte quasi selbst wie Figuren sind, die aus vielen kleinen Figuren bestehen. Also gerade in meinen Büchern finde ich, mir wird oft nachgesagt, dass meine Städte selbst wie Figuren handeln. und das finde ich einen faszinierenden Gedanken, dass man diesen großen Organismus hat, der sich irgendwie parallel zu allem anderen noch fortbewegt oder auch weiterentwickelt auf irgendeine Art und Weise. Und im Zentrum von all dem steht dann ja der Mensch. Ne? Der Mensch als derjenige, der irgendwie Festlegungen darüber macht, was ein Monster ist, der seine Städte macht. Also im Prinzip, wenn ich sage, ich schreibe gerne über Monster und Metropolen, dann schreibe ich eigentlich gerne über Menschen. Und ich schreibe gerne darüber, was uns zum Mensch macht und was uns bewegt und welche Fragen wir uns so im Alltag stellen. Also darum geht es mir. Genau, deswegen Menschen, Monster und Metropolen.
Okay, sehr, sehr schön. Also das ist im Endeffekt betreibst du auf die Art und Weise hier auch eine Kritik daran am gesellschaftlichen Zusammenleben. Es ist eine philosophische Herangehensweise und ich habe mir gerade versucht, wie tatsächlich bei uns, also wie in der Realität, wenn wir Realität jetzt in Anführungszeichen, wie unsere ja unterschiedlichen Bereiche, Städte, Metropolen, wie wir die geformt haben und was das im Endeffekt eigentlich auch bedeutet, was das über uns im Endeffekt auch aussagt, auch so diese ja Absperrung von Bereichen, von Gebieten, wie du auch schon gesagt hast, wir machen, also was ist ein guter Stadtteil, was ist ein schlechter Bereich, das sind ja alles schon, es ist ja fast schon existenzielle Fragen, die da aufgeworfen werden, also schon sehr, sehr interessant und man merkt dabei im Endeffekt auch dran, wie großartig eigentlich das Medium Literatur auch ist.
Ja.
Wie sieht das bei dir nicht aus? Was liest du denn mal? Fragen wir abseits von, du hast schon gesagt, dass du Fantasy, Science Fiction liest. Liest du auch noch so andere Sachen?
Ich habe für mein Studium die allerlängste Zeit andere Sachen gelesen. Also es ist immer okay. So eine Sache, ne? Es ist immer noch so an Universitäten, dass alles, was irgendwie ein bisschen popkulturell ist, wir reden von Unterhaltungsliteratur, wird immer noch so ein bisschen so, ne, es bekommt immer noch mal böse Blicke. Das heißt also, mein Studium war in erster Linie voll von Klassikern, neuerer, ernster Literatur und ähnlichem. Und ich glaube, ich habe irgendwann zumindest in kleinen Teilen eine Art Anti-Haltung dagegen entwickelt. Also ich lese immer noch gelegentlich gerne Dinge außerhalb der Fantastik. Mhm. Ich lese aber vor allen Dingen gerne schlaue Fantastik, seitdem ich quasi mehr aussuchen kann, was ich sonst so lese. Also Fantastik, wo man sagen kann, dass sie nicht nur unterhält, sondern gleichermaßen, ne, diese tiefere Ebene hat, die dort angeschnitten werden. Das ist so mal das Kernding, was ich gerne lese. Ich habe vor einiger Zeit Whalefall gelesen. Vielleicht kennst du das, dass jemand im Bauch eines Wals.
Und
Ja. Genau, es ist am Anfang, ja, es wirkt ja erstmal wie eine Geschichte, die sehr in der Realität verankert ist, bis sie es irgendwie nicht mehr ist. Ja. Genau, und dann solche Sachen wie die Dinge von der Autorin Yemisin, sowas wie ihre Great Cities zum Beispiel, wo es dann darum geht, dass Städte personifiziert werden, wo man halt auch Städte, ne, ich liebe Städte, wo man dann halt auch irgendwie diesen fantastischen Charakter hat, aber auch das Ernste dahinter, wo halt Themen wie Diskriminierung oder Gentrifizierung ausgehandelt werden in solchen Werken. Also ich mag am liebsten beides, aber ich kann zum Beispiel auch Dinge, die irgendwie das Äquivalent vom Popcorn-Kino sind, in Literatur lesen und ernste Dinge finden. Also ich habe Fourth Wing gelesen und ich fand auch, dass darin gute sozialpolitische Ansätze waren, die vielleicht, naja, in anderem Kontext weiter hätten ausbuchstabiert werden können. Ne? Aber es ist auch da findet man Dinge. Also ich finde, Fantastik ist sehr vielfältig und kann sehr smart sein. Und daher ist das eher so mein Lesefokus.
Okay, ja, schön. Also verstehe ich total. Also ich habe vor etlichen gefühlten Monaten habe ich mal darüber gesprochen, dass ich sehr, sehr lange keine Fantastik gelesen habe, bis ich dann und die Leute haben sich immer gewundert, hey, wie du liest so viel, warum liest du keine Fantastik? Und ich hatte keine Berührungspunkte damit. Und dann irgendwann hat sich der Virus bei mir breit gemacht und seitdem ist das halt auch ein Genre, wie du schon sagst, was halt so, also was mich persönlich einfach getroffen hat, wo ich mich einfach gerne durchwühle und wo einfach diese unterschiedlichen Ebenen einfach was in einem auslösen. Also, ja, verstehe ich. Kannst du vielleicht noch etwas zu deinem Werk Lunar Coast erzählen?
Ja, also bei Lunar Coast ist, also erstmal, Lunar Coast ist ja ganz frisch erschienen. Das ist ja jetzt im Februar erst rausgekommen, am 26. Und bei Lunar Coast geht es um die Hexe Talia. Und Talia hat sich gegen das Regime der Magier aufgelehnt. Aber sie ist daran gescheitert. Sie hat alles verloren, ihr Zuhause, ihren Geliebten und dann auch noch ihre Magie. Und dann ist sie nach London gezogen, ins Exil, und hat versucht, sich irgendwie als, als Mensch ohne Magie mit ihrer neuen Situation abzufinden. Das funktioniert nicht so ganz gut. Und dann kommt auch noch ihr alter Freund, Lief Lindblum, ein Magier, und versucht sie zu überreden, in ihre alte Heimat, Lunar Coast, zurückzukehren und in einer Mordserie zu ermitteln. Das ist eine Mordserie an den Beschenkten. Die Beschenkten sind quasi das sind Magier, aber die haben nur eine kleine spezifische magische Fähigkeit. Also sie werden so als der Bodensatz der magischen Welt gehandelt. Also es ist Mord an den Schwächsten. Und davon fühlt sich Talia dann quasi überredet, zurück nach Lunar Coast zu gehen. Und sie muss aber in ihren Ermittlungen damit zurechtkommen, dass sie keine Magie hat. Das ist eine sehr gefährliche Welt. Und sie muss sich mit ihrem Ex-Geliebten irgendwie arrangieren, der einst dafür verantwortlich war, dass sie ihre Magie verloren hat.
Hm. Oh wow, okay. Das klingt auch interessant. Also ich finde es spannend, welche unterschiedlichen Genres du, also Genres, sondern nicht die Genres sind das ja nicht, aber welche unterschiedlichen Strukturen, Gedanken du da hast, wie unterschiedlich beide Werke im Endeffekt auch sind. Also das ist, man merkt, dass da ganz, ganz, ganz vielfältige Gedanken eigentlich bei dir sind und dass da noch so viel, ja, an der unterhalb der Oberfläche, nee, was ist das? Jetzt habe ich meinen eigenen Faden verloren. Unterhalb, also es brodelt noch viel, es kommt noch, soll noch viel herauskommen. So, meine Güte, heute habe ich Wortfindungsstörung. Also das ist schon echt interessant. Kannst du da vielleicht noch erzählen, oder aus beiden Werken im Endeffekt, aus all deinen Werken vielleicht, was sind so deine Lieblingsfiguren? Weil das ist, finde ich, auch immer eine ganz spannende Sache, wenn man sagen, die eigenen eigenen Autoren, die sagen, ja, das ist meine Lieblingsfigur, weil.
Es ist total schwer. Ich mag die allermeisten meiner Figuren tatsächlich sehr, sehr gerne, auch wenn ich sie regelmäßig quäle, finde ich sie alle total gut. Also beispielsweise eine Figur, die ganz viele Leute hassen, ist Zalima. Zalima ist die Mutter von Jewel in Seelengrube. Aber ich finde, sie ist als Figur einfach extrem realistisch. Ich möchte nicht zu viel spoilern, deswegen rede ich nicht so viel über Zalima, aber wenn irgendjemand mal Seelengrube liest, wird dieser Mensch vielleicht feststellen, dass sie halt sehr in der Realität verankert ist, aber auch sehr diesem Typ Mutter entspricht, den viele von uns kennen. Also es ist die nicht so ganz versteht, was man eigentlich gerade studiert, beispielsweise. Ja. Und die auch dementsprechend falsche Schlüsse über das Leben zieht. Aber vielleicht, um eine einfachere Antwort zu geben, ich mag Jewel total gerne, also meine Protagonistin tatsächlich, weil sie trotz Fantasy-Setting auch sehr greifbar ist. Also es ist so, das ist so ein Mensch, von dem man das Gefühl hat, man könnte ihn vielleicht kennen. Also sie stammt aus der Unterschicht, ist ein ganz typisches Arbeiterkind eigentlich. Ne? Die Eltern haben nie einen Fuß in eine Universität gesetzt, die wissen auch nie, was sie tun. Also wie gesagt, ihre Mutter immer totally clueless. Und sie wird also in dieses Universitätssetting geworfen, eigentlich mit allen Problemen. Sie liebt Fast Food zudem. Sie hat ein ungesundes Verhältnis zu Alkohol vorgelebt bekommen. Und sie sucht halt Ablenkung in Musicalfilmen und Comics. Das ist so ihr Ding. Und sie ist permanent überfordert mit ihrem Leben. Also sie ist über 30 und weiß trotzdem nicht ganz genau, wie das mit dem Erwachsensein funktioniert. Und ich habe das Gefühl, dass es sehr, sehr vielen Menschen gerade heutzutage, gerade mit den heutigen Anforderungen so geht. Und deswegen sagen auch die meisten Lesenden, dass Jewel an sich extrem greifbar ist als Figur. Und ich mag sie auch sehr gerne. Sie ist auch sehr gut zu schreiben einfach.
Schön. Klingt auf jeden Fall so, als dass man so eine Person und ja, Eigenschaften auch so in sich selbst auch kennt. Würdest du auch sagen, dass Jewel auch ein bisschen autobiografisch ist?
In Teilen auf jeden Fall. Also ich bin auch, mein Vater war auch nie an der Universität und hat auch, ist sich heute noch nicht so ganz sicher, was ich eigentlich studiert und gemacht habe. Man muss dazu sagen, im Gegensatz zu Zalima ist er sehr stolz auf mich, dass ich habe ja irgendwann meine Doktorarbeit geschrieben. Er hat keine Ahnung, wovon meine Doktorarbeit ist. Er hat keine Ahnung, was ich gearbeitet habe an der Universität. Aber er ist so, ne, happy to be there. Das ist so, das ist, glaube ich, das sein Motto eher. Also da auf jeden Fall in Teilen. Und ich weiß nicht, als Fantasy-Lesen ist man ja, ne, an Comic-liebender Protagonistin schon ziemlich nah dran. Also ich glaube, in Teilen auf jeden Fall. Ich würde aber immer sagen, dass in jeder meiner Figuren so ein ganz bisschen von mir drin ist. Also es ist nie so, dass ich sage, hier, das bin jetzt ich. Ich schreibe mich in diese Geschichte rein. Sondern ich gebe eigentlich allen immer so ein paar Eigenschaften von mir. Also ich habe zum Beispiel, Jules bester Freund ist Florence. Florence ist der Revolutionär der Gruppe, der irgendwie alles verändern möchte, das politische System umwerfen möchte. Und bei dem merkt man mein Interesse an Politik. Einfach nur, weil er die Dinge viel klarer durchschaut und er weiß, wie so Mechanismen funktionieren und so. Und ja, also ich glaube in jedem immer so ein ganz bisschen.
Schön. Ja, das finde ich gut. Also, weil man merkt das, dann merkt man, glaube ich, auch als Lesender, jedenfalls fällt es mir immer wieder auf, wenn die AutorInnen sich ja mit ihren Geschichten in Teilen auch ein bisschen identifizieren und auch Charaktereigenschaften daran abgegeben haben, als Figuren, dann wirkt das Ganze ein wenig authentischer. Dann wirkt das nicht so, als ob das pur künstlich ist, sondern da versucht man einfach diese Mischung herzustellen. Finde ich eine schöne Sache. Da würde mich jetzt mal interessieren, hat dich beim Schreiben etwas überrascht? Also bei so einem, ich stelle mir so einen Schreibprozess doch schon ja eine immense Herausforderung vor. Gerade, was du ja anfangs schon erwähnt hast, dass du ja aus dem wissenschaftlichen Bereich kommst, wo ja sehr dieses Strukturierte ist, wo Quellen gesucht werden etc. Das findet ja in der Fantastik weniger statt, würde ich mal behaupten.
Das stimmt. Also erstmal zum Ersten, ich würde dir zustimmen, es findet weniger statt. Aber ich persönlich würde den Rechercheaufwand meiner Bücher eigentlich nie unterschätzen. Also obwohl, also Lunar Coast beispielsweise spielt an der amerikanischen Westküste. Und ich glaube, wenn ich nicht schon mehrfach in Amerika gewesen wäre, wenn ich mich nicht damit auskennen würde, wie es dort politisch ist, wenn ich nicht Anglistik studiert hätte, mit Schwerpunkt Amerikanistik, und wüsste, wo ich zum Beispiel Dinge über Gesetze finde, über Geschichte finde, wo ich nur sehe, wie Städte eigentlich funktionieren. Ich glaube, das würde auch unglaubwürdig wirken. Also ich hab neulich irgendwo gelesen, deswegen betone ich das so, dass jemand sagte, ja, viele Menschen schreiben, ich unterstelle dir überhaupt nicht, dass du das gesagt hast, aber viele Menschen schreiben Fantastik, weil sie nicht recherchieren wollen. Und dann denke ich daran zurück, wie ich mal einen Tag lang erforscht habe, welche Autos in den 1969ern, 68ern so gefahren wurden, weil ich das für eine Geschichte gebraucht habe. Ich war 2 Tage lang in einem Rechercheloch und konnte alle Modelle von Chrysler nennen. Also es ist immer so ein bisschen, es ist, glaube ich, mit mehr Rechercheaufwand verbunden, als man meinen könnte, gerade wenn man Sachen schreiben möchte, die dann doch so ein bisschen an eine sozialpolitische Realität anschließen. Mhm. Also es muss nicht mal in unserer Welt sein, es kann ja auch, wie gesagt, irgendwo im Weltall spielen. Was mich immer überrascht beim Schreiben ist, ich wirke so unprofessionell, wenn ich das sage, aber wie gut sich alles am Ende zusammenfühlt. Ne? Man schreibt so eine Geschichte und es sind ganz viele einzelne Wörter und ne, man hat diese Idee und dann schreibt man das runter und am Ende ist es trotzdem so ein großes Ganzes und es sind Motive, die sich wiederholen und die losen Ideen schließen woanders wieder an und es ist immer so ein boah, mind-blown-Moment, wenn ich dann sehe, oh, es funktioniert tatsächlich und es tut es auch immer wieder. Nicht von Anfang an, muss man sagen, manchmal erst in der Überarbeitungsrunde. Aber trotzdem, es ist eigentlich immer, kommt irgendwann der Moment, wo ich denke, wow, es ist jetzt nicht mehr, es sind nicht mehr nur Wörter, Sätze, Absätze, es ist jetzt tatsächlich eine Geschichte. Und das ist für mich immer das Allergrößte. Das ist ein Moment, wo ich mich zurücklehne und denke, ah, das Universum ist heute gut zu mir. Das ist, ja.
Schön. Das finde ich, ja, das glaube ich, dass das was ganz Besonderes mit einem macht. Als du dein allererstes Werk quasi veröffentlicht hast, weißt du noch, was dir da durch den Kopf ging?
Wenn ich jetzt sage, gar nicht so viel, klingt das nicht so gut. Aber mein allererstes Werk Seelengrube, also mein allererstes eigenständiges Werk ist ja tatsächlich Seelengrube. Es ist ja mein Debüt. Und ich habe auf dieses Debüt sehr lange, sehr intensiv hingearbeitet. Es ist ja im Self-Publishing erschienen. Das heißt, ich habe auch enorm viel daran selbst gemacht. Und es war ein unglaublich anstrengender Prozess, der super schön war, so ist es nicht. Aber ich war in allen Teilen beteiligt. Also ich habe das Lektorat und das Korrektorat anderen überlassen, aber ich war zum Beispiel bei der Innengestaltung, es sind ja Illustrationen drin, war ich permanent im Coworking mit der Illustratorin. Ich habe das Buch selbst gesetzt. Ich habe dazu mehrere Fortbildungen besucht. Als ich das Buch tatsächlich veröffentlicht habe, war mein erster Gedanke wahrscheinlich puh. Und mein zweiter Gedanke war, ich sollte jetzt ins Bett gehen. Ich glaube, damit hat es angefangen. Und so richtig, richtig realisiert habe ich es, als das erste Feedback kam. Also als die Vorablesenden in dem Falle, meine BloggerInnen, das gelesen haben und das erste Feedback gegeben haben. Das war so der erste Moment, wo ich realisiert habe, hey, ich habe ein Buch veröffentlicht. Wow, und Menschen lesen dieses Buch in verschiedenen Ländern, zu verschiedenen Zeiten, jetzt gerade. Und haben Meinungen dazu. Und das war total groß für mich. Und in dem Moment bin ich auch nervös geworden. Vorher war das alles so mittelmäßig okay. Ne? Es ist einfach, ich war gestresst. Aber in dem Moment begann ich nervös zu werden. Und auch immer, wenn heutzutage noch Feedback reinkommt, ne? Ich gehöre zu den Menschen, die tatsächlich die Rezensionen checken. Das sind immer so Momente, wo ich kurz nervös bin und mir denke, wow, irgendwo liest es jemand und beurteilt das. Aber dann ist es so, dass ich immer auch viel nettes Feedback bekommen habe in letzter Zeit oder generell nettes Feedback bekommen habe. Und dann geht es mir eigentlich gut damit. Also ich habe das Gefühl, es tut das, was es tun soll, nämlich irgendwie Leute berühren in ihrer Situation. Und das macht mich glücklich.
Schön. Das ist finde ich was richtig, richtig Schönes. Und so soll es ja eigentlich auch sein. Weil ich glaube, von der ganzen negativen Kritik, das muss man sich nicht antun. Da würde mich jetzt aber mal interessieren, welche, ja, vielleicht positive Geschichte kannst du so von lesen über deine Werke, ist dir nachträglich noch im Gedächtnis geblieben? Gab es da etwas?
Ich glaube, das erste Feedback, was mir tatsächlich, wo ich tatsächlich ein bisschen feuchte Augen hatte, war für eine Kurzgeschichte, die ich mal geschrieben hatte, für die Queerwelten, für das Magazin. In der Kurzgeschichte geht es um Helena. Helena ist so enttäuscht von den Menschen, dass sie auf einen fernen Planeten geht, um von dort aus eine Sonne zu beobachten. Und viele Leute haben mir geschrieben, dass sie in Helena, Helena ist enttäuscht davon, dass die Politik ihr irgendwie versagt hat und Helena ist enttäuscht davon, dass ihre Familie irgendwie sie nicht versteht. Und viele haben mir geschrieben, dass sie sich sehr stark mit Helena identifizieren können und dass sie noch nie eine Geschichte hatten, wo sie das Gefühl hatten, dass jemand so sehr wie sie ist. Und das war tatsächlich eine Sache, wo ich gemerkt habe, wie sehr es Menschen bewegt, etwas von mir zu lesen. Und deswegen habe ich das Feedback auch aufbewahrt. Und dann gibt es auch, ich glaube, solche Sachen haben sich danach noch gelegentlich ereignet mit anderen Geschichten. Ich habe eine Novelle geschrieben, das ist Wen die Nacht verschlingt, die im Dezember erschienen ist. Und eine der Protagonistinnen, also die Protagonistin ist Autistin. Und viele haben mich danach angeschrieben und gemeint, das ist für sie eine super Repräsentation von Autismus gewesen. Und dass sie sich in dieser Protagonistin sehr gesehen haben und ne, sich sehr dargestellt gefühlt haben. Und in Jewel aus Seelengrube sich gesehen haben mit ihren eigenen Depressionen zum Beispiel und mit ihren Angangsschwierigkeiten und mit ihren Panikattacken. Und immer wenn ich solches Feedback bekomme, wo Leute sagen, hey, ich fühle mich gesehen und ich fühle mich repräsentiert, dann ist es eigentlich immer das Schönste für mich.
Wow, ja, das glaube ich auch. Das ist auch ein richtig, richtig großes und starkes Kompliment. Also ja. Hut ab, das ist schon, hättest du das jemals gedacht, dass du so was Berührendes schreibst, dass Menschen, eine unbekannte Masse an Menschen dir zurückgibt, das ist, ja.
Nein, tatsächlich nicht, weil, wie gesagt, auch anfangs gar nicht der Gedanke war, eine Masse zu berühren, aber als ich dann veröffentlicht habe, dachte ich auch nicht, dass meine Stimme so weit reichen würde. Aber ich bin jeden Tag aufs Neue froh, dass sie das tut. Und ich bin immer wieder dankbar, dass Leute dann auch auf Social Media tatsächlich meine Bücher empfehlen und sagen, hier, ich habe mich in diesem Buch gesehen, ich habe mich gefunden, ich habe geweint, weil das Buch mir so nah gegangen ist, weil es so sehr darstellt, was ich denke, fühle oder bin. Und das ist einfach, ja.
Schön. Das ist ein großartiges Kompliment. Also, ja. Marie, Respekt an der Stelle. dass du so dieses Talent hast, so ja auf eine empathische Art und Weise und eine nicht gekünstelte Art und Weise den Menschen im Endeffekt eine Stimme zu geben. Und das ist, glaube ich, in der, nennen wir sie mal, turbulenten Zeit. Ich möchte das damit nicht irgendwie kleinreden oder schmälern, aber in der aktuellen Welt, in der wir leben, ich glaube, das ist wichtiger denn je, dass wir Menschen haben wie dich, die es ermöglichen, anderen irgendwie eine Stimme wiederzugeben, die einen Ort zu schenken, selbst wenn er nur fiktiv ist, wo sie sich fallen lassen können, wo sie kurzzeitig sich hinflüchten können, wo sie einfach mal durchatmen können und vielleicht im besten Fall eine Sonne beobachten können. Also es ist auch finde ich, eine schöne Sache und unfassbar wertvoll, unfassbar wichtig.
Danke.
Ja, gerne, gerne. Jetzt kommen wir mal noch zu einer, komme jetzt so ein bisschen ganz schräg, jetzt so ein bisschen anders ran. Und zwar, ich würde gerne mal wissen, hast du nebst deinem sehr strukturierten Schreiben, hast du da irgendwie ein Ritual, das du immer wieder verwendest, wenn du schreibst, wenn du ans Schreiben gehst? Oder ist das bei dir auch ist es auch so ein Prozess, so ein mechanischer Prozess im Sinne, ich möchte heute schreiben, Laptop auf und dann wird geschrieben? Oder wie sieht das bei dir aus?
Es ist tatsächlich so, dass ich wieder ein sehr strukturiertes Herangehen auch da habe. Es gibt so kleine Rituale, die ich tatsächlich habe. Erstmal versuche ich meistens, mal auf die große Metaebene zu gehen, ich versuche meistens, mir ganze Tage fürs Schreiben zu nehmen. Und ich habe ja am Anfang gesagt, ich bin Lektorin, deswegen versuche ich immer, meine Aufträge sehr geballt zu machen, um zwischen den Aufträgen tatsächlich einzelne Tage zu haben, die ich nur dem Schreiben widmen kann, damit ich ganz, ganz tief in die Geschichte eintauchen kann. Weil ich merke, wenn ich mich tatsächlich nur abends hinsetze, was ja bei AutorInnen, die nebenbei noch einen Vollzeitjob haben, eher die Norm ist, ne, dann kann ich, das kriege ich in der Regel nicht hin. Also ich muss den ganzen Tag quasi in der Geschichte drin sein. Und was ich dann mache, um meinem Kopf zu sagen, es ist jetzt Schreibzeit, ist, ich habe in der Regel 3 Getränke auf dem Tisch. Das finden alle immer ganz, ganz kurios. Ich habe in der Regel Wasser, Tee und Kaffee neben mir stehen, weil ich nämlich gemerkt habe, dass ich ansonsten das Aufstehen und nach Getränken suchen als Ausrede dafür nehme, so ein bisschen der Konfrontation mit meinem Manuskript zu entgehen. Und was ich dann noch meistens habe, ist, das mache ich aber eher so in den dunkleren Monaten. Ich habe meistens eine Kerze an. Und wenn ich die Kerze anhabe und die Getränke neben mir habe, dann weiß mein Gehirn schon, okay, wir wärmen uns jetzt langsam auf, wir werden ein bisschen kreativ. Meistens setze ich mir für so eine Schreibsession ein Wortziel tatsächlich. Das Wortziel ist aber nur dazu da, dass ich quasi diese Angangsschwierigkeiten übergehen kann. Also wenn ich mal angefangen habe, ist das in der Regel kein Problem. Ich schreibe dann auch relativ viel in diesen sehr geballten Sessions. Aber ich brauche dieses Eingangsziel, damit mein Kopf weiß, okay, wir müssen heute produktiv werden. Und dann mag er das auch. Ne? Der Hunger kommt ein bisschen beim Essen, so beim Schreiben.
Okay, schön. Finde ich schön. Das gefällt mir. Ich habe so vor meinem geistigen Auge, wie jetzt eine Maria an ihrem Schreibtisch sitzt, alles pur durchstrukturiert und dann wirklich ganz konzentriert die Tasten glühen lässt. Also ja, charmant auf jeden Fall. Ja. Bei deinen ganzen, oder bei deinen Werken, da ist es ja eine gewisse Komplexität, die ja auch an den Tag gelegt wird. Wie behältst du das Ganze? Also hast du ein so gutes Gedächtnis, dass du alles von deinen Figuren weißt, oder hast du dir da auch eine strukturierte Herangehensweise zu eigen gemacht, das alles zu merken oder zu, ja, in der Tabelle oder in der Datenbank alles festzuhalten? Was bist du da für ein Mensch?
Es ist so eine Mischung aus Dingen. Also dazu muss man sagen, dass ich zwar alles vorher strukturiert aufschreibe, aber das bedeutet nicht immer zwangsläufig, dass es am Ende auch genauso läuft, wie ich es auf dem Papier habe. Also manchmal läuft mir die Geschichte auch weg, ne? Dann geht sie in eine andere Richtung und ich gebe mir dann auch keine große Mühe, sie einzufangen. In der Regel plotte ich dann nach. Aber das ist, ne, ich ergebe mich quasi dem, was sich ergeben hat. Also manche Dinge behalte ich auch einfach nicht im Kopf. Ich habe zum Beispiel auch dieses Plot-Dokument, was ich habe, typischerweise beim Schreiben nebenbei gar nicht offen. Sondern ich mache das vorher einmal und versuche, diesen Eindruck dieser Handlung, wie sie stattfindet, in meinem Kopf zu behalten. Aber ich löse mich ein bisschen davon, indem ich nicht die ganze Zeit aktiv drauf gucke. Und damit schreibe ich in der Regel. Ansonsten, wie ich schon sagte, bin ich ziemlich langweilig. Ich habe alles in Word-Dokumenten. Und wenn mir was nicht einfällt, beispielsweise eine Augenfarbe, dann öffne ich mein sehr langweiliges Word-Dokument und gucke da sehr langweilig rein, um den Überblick zu halten. Das ist alles, ich bin sehr gut darin, mir Sachen in Tabellen zu merken, tatsächlich. Also wenn ich Listen mache oder so Schaubilder, dann geht das immer in der Regel ganz gut. Aber ja, so behalte ich die Dinge. Das ist, und manchmal behalte ich sie auch gar nicht und dann ist das auch gut, weil mein Kopf sich dann was anderes ausdenkt an der Stelle.
Okay, ach interessant. Und wenn du dann so, wenn du dann deine Schreibsession hast und dann mal so, sagen wir mal, du schreibst so, ich würde mal behaupten, korrigiere mich da gerne, dass du nicht irgendwie 8 Stunden am Stück durchschreibst, oder?
Ich habe, also als ich Seelengrube geschrieben habe, war das tatsächlich eine ziemlich rauschartige Erfahrung. Da habe ich auch tatsächlich 8 Stunden am Stück durchgeschrieben. Also meine Manuskripte entstehen meistens über einen Monat hinweg und dann aber in Sessions, wo ich an einem Tag ganz viel schreibe, also wir reden so von 6.000 bis 8.000 Wörtern, und dann schreibe ich tagelang überhaupt nichts, weil dann mein Kopf quasi in so einer Art Leerlauf ist. Ne? Es ist einmal so eine kreative Explosion auf dieses Papier, auf dieses Digitale und dann eine Weile gar nichts. Also es sind tatsächlich sowas. Ich würde es aber niemandem empfehlen. Das führt nämlich in der Regel dazu, dass ich diese 3 Getränke auf meinem Tisch habe, vergesse sie zu trinken und mich am Abend wundere, warum ich Kopfschmerzen habe. Also es ist ein bisschen so.
Okay. Ja, okay. verstehe ich. Aber gut, ja. Okay, schön. Also dann hast du, sage mal, du hast so deine 8.000, 9.000 Wörter dann zu Papier gebracht und dann am nächsten Tag hast du dann vielleicht keine Zeit zum Schreiben, weil du dann deiner anderen Tätigkeit nachgehst. Und dann hast du mal wieder einen Tag, wo du schreiben kannst. Bist du tatsächlich so strukturiert, dass du an dem Punkt, wo du aufgehört hast, ohne Probleme ja fortsetzen kannst? Oder setzt du dir Ziele, was du schreiben möchtest? Also gibt es Etappen?
Ich versuche mich davon abzuhalten, dass ich alles, was ich davor geschrieben habe, nochmal lese. Weil das in der Regel dazu führt, dass ich anfange, das zu korrigieren, statt an der Stelle weiterzuschreiben. Also es ist, in der Regel versuche ich genau da anzusetzen, wo ich aufgehört habe und es weiterzumachen. Ich schreibe meine Geschichten auch in der Regel immer chronologisch. Also ich springe nicht im Dokument herum. Das würde mein sehr strukturierter Kopf gar nicht mitmachen. Ich würde sehr verwirrt werden nach kurzer Zeit und die Dinge würden nicht mehr zusammenpassen. Also ich muss tatsächlich da ansetzen und dann fange ich mit dieser Wortzahl an, die ich in meinem Kopf habe. Ich habe manchmal das Bedürfnis, dass ich dann sage, ja, ich würde gerne diese Szene schreiben als nächstes, die würde ich gerne heute zu Papier bringen. Aber dann kann es auch sein, dass die Situation auftritt, dass ich denke, oh, ein Schmetterling, und dann in eine andere Richtung schreibe und dann schaffe ich die Etappe gar nicht. Aber ich habe trotzdem eine schöne Szene geschrieben, nur nicht die, die ich schreiben wollte.
Okay. So. Ja, gut. Ja, also ich sage, typisch menschlich, würde ich einfach sagen. Typisch menschlich, ja. Auch schön. Hörst du euch dabei Musik? Weil ich habe schon von 1-2 AutorInnen gehört, die haben entweder Soundtracks, die sie dann nutzen, um sich so ein bisschen in ein bestimmtes Setting hinein zu grooven. Andere haben Lieblingslieder, die sie immer spielen. Oder bist du da anders?
Ich war ganz lange so, dass ich keine Musik gehört habe beim Schreiben, weil ich meine eigenen Gedanken hören muss. Das ist bei der Seelengruberei jetzt ein bisschen anders, bei der letzte Schlüssel. Was aber daran liegt, dass die Band Stormcatcher ja einen eigenen Soundtrack für die Reihe gemacht hat, der auch auf Spotify verfügbar ist beispielsweise oder auf anderen Plattformen. Und den kann ich tatsächlich hören, weil der Soundtrack maßgeschneidert ist für die Geschichte. Und dann unterstreicht es quasi nur die Atmosphäre. Aber es ist auch tatsächlich das Einzige, was ich hören kann während der Geschichte. Wenn ich Rock anmache, also alles, wo auch irgendwie gesungen wird, das funktioniert in der Regel nicht, weil ich dann zu sehr auf die Lyrics achte. Also dann muss es eher still sein. Bei neuen Geschichten ist es meistens sehr still in meinem Raum. Außer das Miauen der Katze im Hintergrund.
Okay, gut. Ja, das ist auch interessant. Wie lange hast du eigentlich für dein Debüt gebraucht?
Schwere Frage, weil man sich dann fragen muss, was in dem Falle gebraucht bedeutet. Also, genau. Ich habe tatsächlich, glaube ich, einen Monat für die, also erstmal habe ich 6 Monate für den Plot gebraucht. Aber das liegt daran, dass ich gleich die Reihe durchgeplottet habe. Also ich habe sehr lange geplottet an dieser Reihe und habe mich lange nicht getraut, mit dem Schreiben anzufangen, weil ich den Plot so gut fand, dass ich gedacht habe, das mit dem Schreiben, das wird nur schlechter. Und dann habe ich einen Monat gebraucht, um das letztlich einfach zu Papier zu bringen. Und danach habe ich mehrere Monate für die Überarbeitung gebraucht, die sich dann auch, also diese Monate haben sich auf mehrere Jahre aufgeteilt. Dazwischen waren noch andere Prozesse. Also ich habe zum Beispiel ja überlegen müssen, wie die meisten AutorInnen, wie ich das eigentlich veröffentlichen möchte. Traditionell im Verlag, Kleinverlag, Self-Publishing, das sind so Gedanken, die nebenbei waren bei der Überarbeitung. Und dann gab es zwischenzeitlich noch andere Sachen, die ich quasi gemacht habe. Ich habe ja Seelengrube damals für das Punch-Stipendium eingereicht. Also ich habe mich auf das Punch-Stipendium beworben. Und Seelengrube hat es ja tatsächlich auf die Shortlist geschafft damals, was so ein bisschen so für mich der Punkt war, wo ich gedacht habe, wow, Menschen, also ein größeres Publikum als Freundinnen mögen, was ich schreibe. Und daraufhin habe ich es auch noch mal überarbeitet, damit es in Teilen weniger Insiderwitz ist und mehr an ein größeres Publikum gerichtet. Mhm. Also, damit es ein bisschen weniger nischenhaft ist in manchen Teilen. Also, je nachdem, wie man es rechnet, kann man also die Frage beantworten mit, ich habe einen Monat gebraucht oder ich habe 3 Jahre gebraucht.
Okay, gut. Ja, okay. Auch schön. Was würdest du sagen, ist für dich persönlich eine gute Geschichte?
Eine gute Geschichte ist für mich eine Geschichte, die man auf verschiedenen Ebenen lesen kann. Also eine gute Geschichte ist für mich in der Regel unterhaltend. Mhm. Das ist immer die oberste Schicht, ist immer, ich muss irgendwie unterhalten davon sein. Also es muss mich vorantreiben, es muss mich sprachlich irgendwie reinziehen. Also es muss auch handwerklich irgendwie so sein, dass man merkt, jemand möchte unterhalten, ja. Jemand hat sich mit dem Handwerk beschäftigt, was dahinter steht. Und dann ist für mich wichtig, dass es diese anderen Ebenen gibt, dass du irgendwas unter dieser Unterhaltung hast, irgendein ernsthaftes Thema, was behandelt wird, irgendein Bezug zur Realität, auch wenn es in der Fantasy-Welt irgendwo spielt. Eine richtig gute Geschichte macht es aber meiner Meinung nach so, dass auch Leute, die nur die Unterhaltung wollen an einem Werk, eigentlich damit glücklich werden können. Und dass das andere quasi so im Hintergrund mitläuft. Du hast quasi diese tiefsinnigen Themen, aber sie drängen sich nicht so auf. Das ist für mich eine richtig gute Geschichte. Es ist auch für mich eine richtig schlaue Geschichte, weil die anderen Themen trotzdem nachwirken. Man merkt es nur in der Regel nicht so. Und das ist, wie ich finde, die eleganteste Art, wie man vielleicht auch Menschen, die nicht so interessiert an diesen darunterliegenden Themen sind, auf etwas aufmerksam machen kann.
Okay, also quasi so eine Art intellektuelle Schnitzeljagd.
Ja, okay. Ich bin immer, Schnitzeljagd finde ich ein guter Begriff, weil manchmal heißt es dann, du willst Menschen manipulieren. Ich will Menschen nicht manipulieren, sondern ich finde es gut, wenn Bücher einem quasi trotzdem irgendwas mitgeben, aber einem nicht den Waschlappen ins Gesicht haben. Weil man damit ganz viele Leute eher von Büchern fernhält, die eigentlich auf ganz vielen Ebenen sehr gut funktionieren.
Mhm. Ja, das stimmt. Ich glaube, dieses Oberlehrerhafte oder Oberlehrerinnenhafte, das ist eine Sache, das braucht, ich würde mal sagen, ein mündiges Publikum braucht das auch heutzutage nicht. Das hat man vielleicht in der Schule oder vielleicht im Studium, wo das vielleicht immer noch so, wenn ich an einen oder die anderen Dozenten und Dozenten zurückdenke, ist so gang und gäbe. Aber ich glaube, in der Literatur, oder gerade so in der Unterhaltungsliteratur, wenn man den Überbegriff einfach nimmt, braucht man das, glaube ich, nicht.
Das glaube ich nämlich auch. Also ich glaube, wenn man heutzutage in der Fantastik versucht, quasi Nathan den Weisen nachzustellen, der ja alles besser wusste in seinem, in dem gleichnamigen Werk, damit kommt man einfach nicht gut an. Und ich glaube, es gibt natürlich, man geht dann in die E-Literatur und sagt, ich widme mich einem einzigen ernsten Thema und das Thema ist vordergründig, auch vordergründig gegenüber Unterhaltung. Ne? Das ist dann auch vollkommen okay. Mhm. Und das sind Bücher, die total Daseinsberechtigung haben, sowas lese ich gelegentlich auch gerne, aber ich finde, gerade wenn man dann in die unterhaltende Literatur geht, ist es immer noch schön, wenn man tatsächlich unterhält und dann die anderen Sachen mitliefert.
Stimmt. Ich versuche gerade mir ein anderes Medium, oder überlege gerade ein anderes Medium, dass das auch gerade mit diesen unterschiedlichen Ebenen so charmant schafft, ohne dieses Oberlehrer zu haben. Und ich finde, selbst beim Film ist das eine Kunst. Also auch ein guter Film spricht ja die unterschiedlichen Ebenen an, ohne sich aufdrängen zu wollen.
Ja, oder eine gute Serie, Andor zum Beispiel, wovon ich schon geredet habe.
Ja, stimmt. Das ist so, ich glaube, das ist die große Kunst, aber es ist auch bei so vielen anderen Sachen, das ist, wenn du ein gutes Essen auch hast, ich finde, wenn du verschiedene Sachen damit einbeziehst, dann, du kannst dich natürlich nur auf eine Sache, den reinen Konsum oder den reinen, ja, den prägnantesten Geschmack kannst du dich konzentrieren. Wenn du aber alles andere noch irgendwie hinfügst, Textur und ähnliches oder unterschiedliche Gerüche dadurch erzeugst, indem du unterschiedliche Gewürze verarbeitest, dann ist das ja ein ganz anderes Ensemble, was du dann anbietest, als wenn du nur einen, keine Ahnung, 20-Cent-Burger, gibt es glaube ich nicht mehr, aber vielleicht weißt du, was ich meine, anbietest. Ja,
ja, finde ich aber einen guten Vergleich. Also, dass man raffiniert dann noch so Hintergrundgeschmäcker hat, die dann mitgehen und quasi das hauptsächlich anreichern, finde ich eigentlich ganz schön.
Ja, schön. Was bedeuten dir persönlich Bücher? Also wenn du, sagen wir, Marie Meyer, die Autorin, die Wissenschaftlerin, die Lektorin, was sind Bücher für dich?
Bücher sind für mich eine Art Zufluchtsort, aber nicht auf diese eskapistische Art und Weise, die Büchern oft unterstellt wird. Also, dass ich mich vor der Realität fliehe, sondern eher auf die Art und Weise, dass ich sage, ich möchte mich einer anderen Sache widmen, als der, die gerade vor mir ist. Und es muss nicht unbedingt eine Sache sein, die irgendwie leichtherziger ist, aber einfach was anderes. Und für mich ist ein Buch auch eine Art Ruheort, zu dem ich hingehen kann. Also, wenn mein Alltag laut ist, möchte ich gerne ein Buch gehen, damit es für mich, ne, so eine separate Welt ist. Für mich sind Bücher aber auch Möglichkeiten, wie ich durch fremde Augen Dinge erleben kann, die ich normalerweise nicht erleben würde. Also, dass mir neue Horizonte eröffnet werden, dass ich mal mich in andere hineinverdenken kann, dass ich eine andere Situation vor mir habe, eine Situation auf eine andere Art und Weise erlebe. Ich glaube, das sind so die Hauptdinge, was Bücher für mich bedeuten. Bücher sind für mich auch immer, wie gesagt, Unterhaltung, aber es ist für mich auch immer eine Möglichkeit, einfach Neues zu erleben oder Dinge auf eine neue Art zu erleben.
Schön. Ja, ich finde, das Medium ist einfach so unfassbar groß und schön, wie unterschiedliche Menschen unterschiedliche Sichtweisen einfach darauf haben. Und gerade du, die dem Markt ja auch etwas zurückgibst. Also ich würde mal sagen, viele sind Lesende und wir sind die reinen, ja, Konsumenten. Wir verbrauchen, aber du befruchtest den Markt. Du gibst etwas zurück. Du gibst diesen unfassbaren, ja, Pool eine eigene Geschmacksrichtung im Endeffekt, wenn man das vielleicht mal so wieder mit der Essensmetapher nochmal weiter spinnt. Schön. Finde ich eine gute Sache. Ich habe mehrere Fragen noch, aber ich habe eine Frage noch, die stelle ich immer wieder in jedem Gespräch, weil sie halt, ich finde, sehr wichtig ist und gerade in der Zeit, in der wir leben, umso wichtiger ist, das Thema KI. Und zwar sprechen wir jetzt hier von der generativen KI. Was ist so deine Meinung, dein Standpunkt als Autorin und auch als Lektorin?
Ich hasse KI. Ich hasse generative KI. Es gibt einige Dinge, es gibt sehr kleine Bereiche, wo ich sage, okay, das ist interessant für mich aus bestimmten Gründen. Ich lasse mir meine Geschichten beispielsweise vorlesen. Das hat bei mir mehrere Gründe. Der erste Grund ist, dass es mir sehr wichtig ist, wie Geschichten klingen. Und der andere Grund ist, dass ich habe sehr schlechte Augen. Und ich habe für meine sehr schlechten Augen medizinische Kontaktlinsen, die ich nicht immer tragen kann. Deswegen ist es für mich wichtig, dass ich mir eine Geschichte nochmal vorlesen lasse, damit ich merke, ob alles stimmt und keine Fehler drin sind. So, das ist der Hintergrund der Sache. Mhm. Mittlerweile ist es so, dass man bestimmte Programme haben kann, die quasi generative KI benutzen, um Leuten das vorzulesen. Die werden ganz oft auch für Menschen verwendet, die zum Beispiel eine Leserechtschreibschwäche haben. die sich die Sachen vorlesen können. Und da finde ich generative KI gut. Ich finde es nicht gut, wenn Leute damit HörbuchsprecherInnen ersetzen. Ich finde es nicht gut, wenn Leute damit Sprecher in Filmen ersetzen und nichts anderes. Es gibt diesen einen Bereich, wo ich das quasi als Barrierefreiheitstool sehe, wo ich es gut finde. Aber ansonsten fürchterlich. Also ich ermuntere in der Regel jeden Menschen dazu, KI nicht zu nutzen. Und ich glaube, ich bin, vielleicht liegt es auch mittlerweile daran, dass die Diskussion so weit fortgeschritten ist und wir alle eine sehr klare Stellung dazu bezogen haben. Aber weil es jetzt mittlerweile schon so lange diskutiert wurde, weiß ich auch nicht mehr, warum Menschen KI, also generative KI, als Recherchetool zum Beispiel benutzen. Also die Antworten sind ja ungefähr so zuverlässig, als ob man Tarotkarten legen würde. Ja? Also ich kann meine Hühner fragen, wie die Antwort ist, und ich denke, die Antwort meiner Hühner wäre zuverlässiger. Ja. Und jeder weiß heutzutage, dass KI haufenweise Wasser verbraucht und dass PC deshalb teurer werden, weil unsere privaten PCs dieselben Komponenten benutzen wie die Server, die für generative KI benutzt werden. Das heißt also, wir können irgendwann privat, also oder Menschen vor allen Dingen, die weniger Geld haben, können privat keine Videospiele mehr spielen, weil dieselben Komponenten für Server für generative KI gebraucht werden. Und dann gibt es so Leute, die dann sagen, ja, aber Marie, ich benutze das nur für mein Marketing, für mein Buch. Und dann sage ich, du lieber Mensch, wenn du das für das Marketing für dein Buch benutzt, dann hilfst du dabei, dass generative KI normalisiert wird in Bildern. Und dann, selbst wenn du sagst, hier, ich hätte mir nie eine Künstlerin leisten können für diesen Zweck, was ich verstehe, ja, wir machen so viel Marketing als Autorin, dass wir nicht die Finanzen haben, uns jemanden zu leisten, der Bilder für uns macht in der Regel. Aber wenn wir das machen, wenn wir KI benutzen, dann sagen wir größeren Playern, wie zum Beispiel Verlagen und Firmen, dass es für die auch okay ist, KI-Ästhetik zu benutzen. Wir normalisieren den gesamten Prozess. Und dann werden halt KünstlerInnen verdrängt, die bekommen weniger Geld, ne? Und alles fällt in sich zusammen. Und als Lektorin kriege ich jede Woche momentan 3 KI-Texte zugesendet. Ja?
Scheiße.
Ja, ja. Es sind teilweise Leute, die dann offen sagen, hier, das ist ein KI-Text, kannst du den lektorieren? Und dann gucke ich den Text an und dann schreibe ich ihn als sehr freundliche Antwort, nein, das kann ich nicht.
Schön.
Dein Text braucht keine Lektorin, dein Text braucht jemanden, der Ghostwriting betreibt. Und zwar so intensiv betreibt, dass du denselben Text auch von einem Menschen hättest schreiben lassen können, weil es derselbe Menge an Arbeitsaufwand ist, die dahinter steht. Weil KI keine kreativen Texte schreiben kann, zumindest keine guten Texte. Und vor allen Dingen kann KI nicht das, was ich an Texten liebe. Diese Ebenen, von denen wir geredet haben, ja, diese verschiedenen Geschmacksrichtungen. KI kann das nicht, weil KI nicht versteht, was Salz ist. Mhm. KI versteht nicht, wie man Kurkuma richtig einbaut in ein Gericht oder wie man Apfel richtig abschmeckt, sondern es hat eine vage Ahnung davon, was andere schmecken und versucht das quasi in dieses Gesamtbild einzubauen. Aber Dinge referieren nicht aufeinander. Dinge verbinden sich nicht auf korrekte Art und Weise. Das ist was, das nur Menschen können. Und daher hoffe ich hoffe so sehr, dass dieser Push von generativer KI in Kunst aufhört. Ich hoffe, dass die Firmen, die großen Firmen mit ihren KI-Sachen und dass sie KI in alles stopfen müssen, dass die damit auf die Nase fallen, damit das endlich aufhört. Ja. Weil wir irgendwann zu einer Generation werden, Kunst, die Zeug produziert hat, was quasi, wir haben so eine Leerstelle dann irgendwann so im kulturellen Miteinander, weißt du, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt wurde menschliche Kunst gemacht, danach ist eine Menge Unsinn und dann fängt es irgendwann wahrscheinlich wieder an, wenn wir feststellen, dass KI tatsächlich nicht kann. Und ich finde, das können wir uns sparen, ja. Und es ist auch eigentlich kein Problem, was wir auf der Welt gebraucht hätten. Also wir haben genug andere Sachen, um die wir uns kümmern können. Und für die wir die Ressourcen ausgeben können. So, das war jetzt mein langer, wütender Monolog zu KI.
Aber, also Marie, 100% stimme ich dir in allen Belangen, stimme ich dir dazu. Kann ich eigentlich sagen, ich sehe es genauso. das ist ein Tool, ein Werkzeug, was wir nicht hätten erfinden müssen oder was wir, wenn wir das, der menschliche Verstand ist neugierig, der menschliche Verstand lässt sich nicht verbieten, Dinge zu denken und Dinge zu entwickeln, aber wir hätten vielleicht von Anfang an das Ganze viel, viel strenger reglementieren sollen und die Einsatzgebiete ganz klar benennen sollen, wofür das da ist. Aber so wie es jetzt aussieht, das Internet wird überflutet mit dem sogenannten AI-Slop. Du als Kreative bist davon betroffen, du als Fachfrau bist davon betroffen, dass du im Lektorat, als du das erzählt hast, habe ich nur innerlich, ich habe nur mit dem Kopf geschüttelt, weil das ist ja an Impertinenz gar nicht zu überbieten, was da im Endeffekt jemand ja eigentlich ja sagt, weil er damit deine Arbeit ja sowas von abwertet und ja auch alle anderen kreativen Menschen damit eigentlich, es ist ein Tritt zwischen die Beine, beziehungsweise ein Schlag ins Gesicht. Und das finde ich einfach höchst problematisch. Und ich, deine Hoffnung, deine Wünsche, ich kann sie genauso unterschreiben. Und ja, ich bin sehr gespannt, wann die Bubble platzen wird und welche Sau als nächstes dann durch das sprichwörtliche Dorf getrieben wird.
Ja, ich auch. Ich hoffe, dass es passiert, bevor wir die Gabe völlig zerstören, selbst zu recherchieren. Weil ich habe ja auch, ich habe Studierende unterrichtet eine lange Zeit in der Uni. Ne? Das gehört dazu irgendwie, wenn man promoviert, ab einem bestimmten Zeitpunkt. Und da fing das an. Also am Ende, als ich unterrichtet habe, fing es an, dass die Studierenden zum Teil nicht mehr genau wussten, wie man eigentlich Dinge anders herausfindet als ChatGPT-Fragen. Und das finde ich extrem gefährlich für uns als Gesellschaft. Weißt du, du hast so ein Tool, das leicht manipuliert werden kann, ne? Von irgendwelchen Leuten, die es ideologisch aufladen. Und es gibt, die Leute verlieren quasi die Gabe, anders an Informationen zu kommen. Also aus jeder Sicht, ne, als Kreative, als jemand, der die Sachen überarbeitet und als Mensch, der in der Wissenschaft tätig war, es ist nur problematisch. Ja.
Absolut. Ich bin im sozialen Bereich tätig, aber ich habe irgendwann in meinem früheren Leben habe ich auch Studis gehabt. So, ich war Tutor für verschiedene Sachen und da ja zu dem Zeitpunkt, jetzt höre ich mich echt an wie so ein alter Mann. Ich bin noch nicht so alt, möchte ich an dieser Stelle aber betonen. aber zu dem Zeitpunkt gab es halt noch keine KI, sondern es gab halt ganz normal die klassischen Tools, die man verwendet hat. Und da hat meine damalige, die Professorin war es. Ich musste gerade überlegen, ob sie Doktorin oder die Professorin war. Die Professorin hat mir damals den Auftrag gegeben, dass ich die Übung, das ist jetzt eine Übungsklausur ausgegeben und ich sollte die einmal von den Studis einsammeln und sollte mir zu jeder einzelnen, sollte ich mir eigene Notizen dann machen und sollte dann quasi meine Fähigkeiten, Wichtiges von Unwichtigen zu trennen, dadurch schärfen, aber halt auch den Studis eine Rückmeldung geben und so weiter, also ihr zuarbeiten. Und dabei ist mir aufgefallen, dass schon damals die Rechercheenergie sehr, sehr gering, gering war der einzelnen Leute. Also ich habe Sozialwissenschaften und Erziehungswissenschaften studiert und es war einfach klar, die Studis hatten wenig Interesse, sich mit Max Weber auseinanderzusetzen. Und das war einfach traurig. Sie sind nicht in die Bibliothek gegangen, um sich da irgendwie ein Buch rauszunehmen und da mal ein bisschen zu lesen und vielleicht nicht nur ein Buch, sondern vielleicht noch ein zweites Buch dazu zu nutzen. Und das kann ich mir jetzt übertragen auf die jetzt neuen Technologien. Stelle ich mir das noch viel, viel problematischer einfach vor, weil wir ja auch mit einer Generation einfach, wir ziehen eine Generation heran, die diese Fähigkeit komplett verliert. Weil in der Schule, ich höre das von Lehrer, Lehrerinnen, ich höre das von KollegInnen, die darüber berichten, dass ihr Klientel, mit dem sie sich auseinandersetzen, wenn es ja irgendwelche Hausaufgaben gibt, die lösen sie nicht mehr, sondern sie haben Apps auf dem Handy, wenn es Handys und Co. zu Hause gibt, die Matheaufgaben lösen und dann schreiben die das Ganze ab. Oder ChatGPT wird gesagt, hier, ich verstehe die Matheaufgabe nicht oder die und die Sache nicht, erklär mir das. Aber nicht im Sinne, erklär mir das, damit ich selbst denke, sondern gib mir die Lösung vor. Ja. Und das halte ich für ein großes, großes Problem.
Ich auch. Und ich fürchte, dass wir mit diesem Problem gerade in unserem Bildungssystem viel früher angefangen haben. Vermutlich bist du da, du weißt da viel mehr über als ich darüber mit deinem Hintergrund. Aber was mir aufgefallen ist, als ich selbst studiert habe, ist, dass dadurch, dass wir im Studium auch angefangen haben, so enge Grenzen zu setzen. Also ich musste neben dem Studium beispielsweise arbeiten. Ne? Und für mich war, ich habe gerne studiert, muss man dazu sagen, sonst hätte ich ja auch nicht weitergemacht irgendwie. Ich habe das genossen, in die Bibliothek zu gehen und mir schwere Texte anzueignen. Aber ich habe die Leute verstanden, die drei Nebenjobs hatten und dann Schwierigkeiten hatten, danach in die Bibliothek zu gehen. Weißt du, was ich meine? Ja. Und das ist eine Sache, die politisch so gemacht wurde, dass es schwerer geworden ist, an BAföG zu kommen, ist es schwerer geworden, irgendwie sein Studium zu vereinbaren mit dem, was man noch nebenbei hat. Und diese ganze Sache mit ChatGPT spielt da eigentlich rein. Weißt du, du hast diese Leute, die sowieso schon müde sind, die müde an die Universität kommen, die vielleicht auch dazu gedrängt wurden, weil das eine Prestigesache ist. Und dann hast du ein Tool, womit sie quasi keine Zeit mehr aufbringen müssen. Das ist einfach eine total toxische Mischung, die dann zusammenkommt, ja. Und ich wünschte, stattdessen wären wir irgendwann in die Richtung gegangen, ja, alternative Realität, dass wir das den Leuten leichter machen, sich auf ihr Studium zu konzentrieren und für sie ein erfüllendes Studium machen, wo sie auch neugierig auf die Sachen werden. Oh ja. Und das wäre einfach, das wäre der tolle Weg gewesen. Und stattdessen investieren wir auch staatlich ganz viel Geld in diese blöden Server und ChatGPT und lassen das alles durchgehen. Und es ist einfach, ich klinge in meiner Wut, glaube ich, noch viel, viel älter als du. Aber es ist einfach, es ist eine Sache, die mir extrem nahe geht. Weil ich denke, es hätte so schön sein können. Wir waren auf einem so guten Weg, bis wir es nicht mehr waren.
Definitiv, definitiv, ja. Also das ist auch, ja, irgendwann, vielleicht in irgendeiner fernen Realität, wird das vielleicht mal doch unser Wunsch doch mal, wie ich war. Wir haben so viele schlaue Menschen auf diesem Planeten, die so viele wunderbare, fantastische Ideen einfach haben, wie man die Welt unterstützen, wie man die Menschheit voranbringen kann. Und ich meine jetzt nicht im Sinne von, wir nehmen die Arbeit den Leuten ab, sondern im Sinne von einer Autonomie, in dem Sinne von einem Demokratieverständnis, von einem Verständnis von, wir sind jeder ist ein Individuum, jeder hat seine eigenen Rechte, seine eigenen Möglichkeiten, seinen eigenen Spielraum. Und gemeinsam können wir etwas schaffen und nicht dieses Gegeneinander arbeiten. Das in Teilen natürlich durchaus ist das auch ist okay, wenn man so ein bisschen einen kleinen Kampf hat, muss man in Anführungszeichen zu sagen, dann kann das Ganze auch befruchtend sein, aber nicht diese starke Ellbogenmentalität und diesen Brain Drain, den wir mit solchen Tools erzeugen, sondern dass wir im Gegenteil Unterstützung der intellektuellen Fähigkeiten, aber auch Unterstützung des Praktischen, und wir machen genau das Gegenteil auf allen Ebenen.
Ja.
Gut, jetzt driftet das Ganze hier in eine politische Diskussion aus. Das ist auch immer ganz schön. Aber kommen wir noch zu drei Fragen noch zurück. Die eine Sache ist, die hast du vorhin schon mal ganz kurz angeschnitten, oder gerade eben hast du die kurz schon mal angeschnitten, das Thema Marketing. Mich würde das mal interessieren, war dir das klar, dass du als Autorin sehr viel in dieses Thema investieren musst? Also nicht nur Ressourcen, also Ressourcen im Sinne von Energie, Zeit und Geld?
Ja, mir war das klar, und es war auch, deswegen habe ich anfangs auch so lange für diesen Prozess gebraucht, mir zu überlegen, wie ich gerne Seelengrube veröffentlichen möchte, beispielsweise, weil die Menge an Marketing, die man machen muss, unterscheidet sich doch noch zwischen den einzelnen Publikationsformen, kann man sagen. Also Self-Publishing ist immer das, wo man man steht alleine und dann muss man alles alleine bewerben, man hat keinen Verlag, der hinter einem steht, dann hat man Kleinverlag macht in der Regel was. Dann steht man quasi zusammen auf einer Bühne und versucht das irgendwie zusammen zu handeln. Und dann gibt es den Großverlag, der in der Regel ein bisschen mehr übernehmen sollte, bei dem man aber auch mittlerweile, wo man auch noch Selbstmarketing macht. Das wird mittlerweile quasi vorausgesetzt. Und ich wusste, wenn ich ins Self-Publishing gehe, dann bedeutet das, dass ich viel Zeit auf Social Media beispielsweise verwende. Und ich war dazu bereit, aber man muss dazu sagen, dass ich auch gute Voraussetzungen hatte, weil ich, bevor ich überhaupt in die ganze Sache eingestiegen bin, wusste ich beispielsweise, wie man mit Photoshop umgeht, wie man Bildbearbeitung macht, wie man diese einzelnen Tools überhaupt bedient. Also ich verstehe, dass Menschen von vornherein extrem erschöpft sind, einfach weil sie diese Skills nicht mitbringen, aber schreiben können, ne? Und das kann einen sehr, sehr schnell demotivieren. Ich habe gemerkt, dass ich großen Respekt vor Menschen habe, die mehr als ein Buch im Self-Publishing in zum Beispiel 6 Monaten rausbringen. Also ich glaube, hätte ich das Marketing, was ich für Seelengrube gemacht habe, in 3-Monats-Intervallen machen müssen, dann wäre ich völlig ausgebrannt. Also das hätte gar nicht funktioniert. Ich war sehr froh, dass meine 2. Publikation bei einem Verlag war. Also dass Lunar Coast ja bei Isegrim erschienen ist, weil Isegrim mir marketingmäßig ganz viel abgenommen hat. Also die hatten zum Beispiel ein eigenes Bloggenden-Team, das ich neben meinem eigenen Team noch hatte, wodurch das Buch noch mal mehr gesehen wurde. Und das war, und die bemühen sich auch immer, und ne, die haben auch TikTok und bespielen das mehr, als zum Beispiel ich das tue. Und es war extrem angenehm. Also das ist, für mich ist die perfekte Mischung, gelegentlich was im Self-Publishing zu machen, aber trotzdem auch in dieser traditionellen Verlagsstruktur drin zu sein, damit ich nicht am Marketing ausbrenne. Ja, und weil viele Verlage einfach sehr lieb sind, dass ich gerne, ich arbeite gern mit den Leuten zusammen. Das war auch eine tolle Erfahrung.
Schön. Das ist doch schön. Also, dass auch mal auch so positive Erfahrungen mit Verlagsarbeit auch geschildert wird. Da gibt es ja auch einige AutorInnen, die da auch so nicht so schöne Erfahrungen gemacht haben.
Ja, ich höre auch immer, eigentlich höre ich größtenteils schlechte Dinge. Also ich bin, ich war echt zufrieden.
Schön. Kommen wir noch zu 2 Fragen. Noch eine Sache ist, die hast du auch schon so, gerade auch schon mal so angeschnitten. Wo, wenn jetzt unsere Hörer, wenn sie jetzt merken, so, boah, ich möchte jetzt unbedingt die Werke von Marie jetzt lesen, wo können sie das tun? Also wo finden sie deine Werke und wo können sie dich auch irgendwie, ja, wenn sie mehr über deine Werke erfahren möchten, also wo bist du Social Media technisch zu finden?
Also die beste Anlaufstelle ist immer als allererstes meine Website, weil ich in der Regel auch verlinke, wo man meine Bücher kaufen kann. Ich bin gerade in der glücklichen Situation bei Seelengrube. Ich bin ja für den Fantastikpreis, für den Seraph nominiert, in der Indie-Kategorie. Das bedeutet, dass man Seelengrube auch in vielen Buchhandlungen findet. Also es, man findet es zum Beispiel in Brühl, sowohl bei Thalia als auch bei Brockmann, nur als Beispiel. Ja, aber viele Thalia-Buchhandlungen, viele Hugendubel haben das Buch derzeit tatsächlich liegen, sonst kann man es auch überall in jeder Buchhandlung bestellen. Also es ist für Self-Publisher nicht selbstverständlich, dass sie sich in Buchhandlungen finden. Deswegen ist das immer so ein Moment, wo ich denke, boah, voll cool. Und ansonsten aber genau, meine Website, das ist mariemeier.com, da kann man immer mal gucken, was gerade so passiert und wo man meine Bücher gerade findet und was gerade Neues da ist. Aber ansonsten findet man mich auch, wenn man eher ein interaktives Format möchte, auf Instagram. Ich bin auf Blue Sky, wo wir uns kennengelernt haben. Und ich bin auf TikTok, aber TikTok ein bisschen weniger, weil Videos sehr anstrengend sind. Aber genau, da findet man mich. Okay. Als Coffee and Kismet.
Okay, alles da. Also alle Links packe ich euch in die Shownotes rein. Also ihr braucht jetzt nicht irgendwie Podcast anhalten und euch da Links aufschreiben. Das habe ich euch alle nachher auch in die Shownotes gepackt. Marie, kommen wir zur, ja, eine anderthalb Frage, kommen wir da zurück. Und zwar, die anderthalb Frage ist, eigentlich sind das 2 Fragen, wenn ich das jetzt so richtig jetzt darüber nachdenke. Nein, also kommen wir zu 2 Fragen. Die erste Frage ist tatsächlich noch, was planst du aktuell Neues? Also dein letztes Werk ist ja jetzt relativ frisch rausgekommen, aber gibt es da schon irgendetwas, was bei dir in der gedanklichen, ja, Pipeline steckt? Was kannst du darüber etwas teasern? Wenn ja, wenn nein, ist auch nicht schlimm.
Tatsächlich steckt bei mir was nicht nur in der gedanklichen Pipeline, sondern ich bin quasi schon wieder in der Präveröffentlichung, also in dem Zeitraum, wo es irgendwie davor ist, weil der 2. Teil von Der letzte Schlüssel, also der Nachfolgeteil von Seelengrube, erscheint Anfang Mai. Nächste Woche ist Cover Reveal. Und ja, dann gehe ich quasi schon wieder in den Bereich, wo ich ein bisschen anteasere, was im nächsten Band alles vorkommt. Das ist also meine nächste Veröffentlichung im Mai. Es würde mich sehr wundern, wenn sich das noch ändern würde. und dann ist es so, dass für den Herbst noch eine ganz andere Sache angedacht ist. Ich habe nämlich vor einiger Zeit zusammen mit der Autorin Anna Zabini eine Ausschreibung gemacht für eine Horror-Anthologie. Das ist die Queer Horrors. Und die erscheint im Herbst voraussichtlich. Und bei einem anderen, ja, mal sehen.
Okay, also auf jeden Fall stehen da so ein paar Sachen noch an, wo wir uns drauf freuen können. Klingt schon gut. Komme zur letzten Frage, auch wenn ich noch gerne weiter mit dir gesprochen hätte. Und zwar die Farbgestaltung. Deine Werke sind sehr farbenfroh, sind sehr, ja, wertschätzend. Die Covers sind sehr schön, sie machen was her. Und ich könnte mir gut vorstellen, also der Farbschnitt sieht sehr schön aus. Wie wichtig war dir das, dass du nicht einfach nur, und auch du hast gerade von einem Cover-Reveal gesprochen, wie wichtig war dir, dass deine Werke irgendetwas hermachen, also optisch was hermachen?
Es ist so, dass, also ich persönlich gehöre tatsächlich zu den Leuten, die nicht nach Cover kaufen. Ich kaufe nach Klappentext und Leseprobe. Also es ist erstmal schon die erste Sache. Mir persönlich, so als Leserin, wäre die Gestaltung gar nicht so wichtig. Aber ich weiß, dass die Gestaltung allen anderen Menschen wichtig ist und dass die allermeisten Menschen tatsächlich nach Cover kaufen. Bei Seelengrube war es so, Seelengrube hat keinen Farbschnitt. Seelengrube hat aber ein handillustriertes Cover. Also das Cover wurde von der Illustratorin Johanna Lehmert gezeichnet. Das ist natürlich, das kannst du dir auch denken, das ist alles KI-frei, nicht wahr? Mhm. Das Cover wurde von Johanna Lehmert gezeichnet und es gibt Illustrationen im Inneren. Es gibt, ne, es gibt, die Welt ist einmal gezeigt in ihren Schichten, es gibt diverse andere Sachen, Uniformen und ähnliches. Und das war mir schon wichtig. Also ich hatte Johanna gefragt, ob sie irgendwie Lust auf das Projekt hat. Sie hat ja gesagt und es wurde dann auch immer schöner und schöner. Und ich habe gemerkt, wie wichtig es auch ist, um diese Welt greifen zu können, dass man ein bisschen was Visuelles dazu hat. So ein kleiner Bonbon im Inneren. Also es war dann auch, es wurde wichtiger für mich mit der Zeit. Und mittlerweile kann ich mir das nicht mehr anders denken als so. Und auch der Folgeband wird dementsprechend schön illustriert sein im Inneren. Lunar Coast wurde ja, ne, der Verlag hat von sich aus gesagt, hier, uns ist ein Farbschnitt wichtig. Auch hier wieder, ne, von mir aus würde ich erstmal sagen, ja, Farbschnitt ist gar nicht so wichtig. Aber als ich dann meinen eigenen Farbschnitt gesehen habe, ist vielleicht mit dem eigenen Kind, ne, weil ich meinen eigenen Farbschnitt, als ich meinen eigenen Farbschnitt gesehen habe, dachte ich, boah, der ist toll. Und vor allen Dingen ist der in der Realität noch ein bisschen toller als auf den Bildern, weil er tatsächlich sehr viele Details hat. Das hat mir dann sehr gut gefallen und mittlerweile könnte ich mir auch das nicht mehr anders vorstellen. Also mir war es, glaube ich, bei beiden Büchern wichtig, dass sie schön sind, damit Menschen darauf aufmerksam werden, damit meine Stimme irgendwie gehört wird. Und die Wichtigkeit des Schönseins ist mit der Zeit dann auch noch ein bisschen gestiegen. Und ich glaube, mittlerweile wäre ich traurig, wenn es quasi, also ich wäre sehr, sehr traurig, wenn die beiden Bücher nicht so schön wären, wie sie jetzt geworden sind. Ja.
Das glaube ich. Für die, die jetzt nicht wissen, wie die Werke aussehen, ich versuche die Werke mal ganz kurz zu beschreiben, aber schaut euch die am besten noch später nochmal selbst an. Also das Werk Lunar Coast, ich habe gerade die beiden Bilder hier gerade offen, das ist in so einem, ja, rosa, pink, schwarz gehalten und das, also wie ich eindrucksvolle ist mir das, ist der Farbschnitt. Das sind alle scheinbar Diamanten, Edelsteine, die in so einem rosa, pink leuchten. Und das Ganze mit so wolkenartig, so ein bisschen im Hintergrund das Ganze ist. Und das macht auf den Bildern unfassbar was her. Also ich kann mir absolut vorstellen, dass wenn jemand das in einem Regal stehen hat, dass das ein Blickfang ist. Also das ist, und Seelengrube, das Cover, also das sieht, finde ich persönlich, ich finde es fantastisch. Ich mag diesen Stil. Ich weiß noch nicht mal, wie man diesen Artstyle nennt. Weißt du, wie man den nennt? Ja, bei Seelengrube?
Nö.
Okay, weil der sieht so ein bisschen, der, also das ist so ein, in der Mitte, das, was einem ganz prägnant, also was man als erstes sieht, ist so eine Art Drache. Also drachenähnliches Wesen oder ein Dämon oder ähnliches. Zwischen den Hörnern ist ein Mond und darüber steht dann halt Seelengrube in gelben, gelb-orangenen Lettern und darunter in weißen Lettern der letzte Schlüssel. Und um diesen Dämon herum ist eine Stadt. Und die, ja, das sind so japanische Schriftzeichen, sind mit, sieht man auch so als Werbeanzeige scheinbar oder als irgendwie Beschreibung von etwas. Und das ist aber alles so, die Farben sind so leicht pastellig, das Ganze. Und das macht einen sehr, es ist ein charmanter Eindruck, den man dann hat. Es ist etwas, es springt einen nicht an. Nicht so wie bei Lunar Coast, wo das doch schon ein bisschen, ich finde, ein bisschen krasser, ein bisschen deutlicher einfach ist. Hier ist das so sehr angenehm und hat da so einen leicht mystischen Charakter. Löst es bei mir jedenfalls aus. Also da hast du definitiv eine richtig, richtig gute, einen guten kreativen Mensch gefunden, der das für dich gemacht hat. Also nicht schlecht.
Ich Ich bin auch total glücklich. Also wir haben das, das Cover ist zum Coworking entstanden. Also ich war anwesend immer, wenn sie tatsächlich gezeichnet hat. Und ich konnte dementsprechend auch bei der Gestaltung immer live mitreden. und alle Elemente, die tatsächlich auf dem Cover drauf sind, sind Elemente, die im Buch vorkommen. Also man hat dieses Hologramm, was du drauf siehst, das ist so ein Hologramm mit mehreren vermummten Gestalten.
Ja, stimmt.
Es ist irgendwie Arges statt der Götter steht da. Und das ist ein Hologramm, das mehrfach im Buch erwähnt wird, weil die Protagonistin, wenn sie die öffentlichen Verkehrsmittel nimmt, daran vorbeifährt. Und auch sonst, das die mystische Schrift unten links ist übrigens, das ist babylonische Keilschrift. Mhm. Ich verstehe aber, weil es tatsächlich in so klein sieht es auch aus wie japanische Schriftzeichen, das ist aber babylonische Keilschrift. Das ist ein Spoiler, der auf das Ende des Buchs hinweist, den man natürlich niemand lesen kann. Also außer dein geheimes Hobby ist babylonische Keilschrift. Also,
warte, nein.
Das ist dann so eine Sache. Und auf der Rückseite, wenn man das Buch umdreht, sieht man einen kleinen Krähenschwarm, der da hochfliegt. Und auch die Krähen kommen zum Beispiel vor. Also es ist so ein Cover, da ist tatsächlich alles drin, was in der Geschichte ist. Und das erfüllt mich mit so einem wilden Glück, dass ich weiß, dass dieses Cover tatsächlich ganz viele Elemente erhält, die im Buch sind. Weil man ganz oft Cover hat, die aus so Teilen bestehen, die schön sind, aber vielleicht im Buch keine Relevanz haben.
Ja.
Und bei Lunacus ist es auch so. Der Farbschnitt, diese Kristalle an der Seite, diese Kristalle sind unglaublich wichtig in dieser Handlung. Es ist quasi so eine, man kann nicht sagen Red Herring, das wäre falsch, aber es ist so eine Sache, die immer wieder vorkommt, diese pinken Kristalle. Und auch das hat mich, wie gesagt, sehr glücklich gemacht.
Sehr, glaube ich, das glaube ich. Ich habe jetzt gerade nochmal mir ein bisschen herangezoomt an See, in dem Cover von Seelengruppe. Ich habe jetzt tatsächlich erst gesehen, dass die 1, also für den ersten Teil, ja auch dort drin ist. Also wie schön. Und auch da rechts unten steht dann, die Zitadelle, das kann ich nicht lesen drunter. Aber auch ein Frauengesicht ist da irgendwie zu sehen. Ist das auch, was in dem Buch vorkommt? Also worauf Bezug genommen wird, auf das anscheinend weibliche Gesicht, was über der 1 an einem von dem Hotel oder einem von den Wohnungen da klafft?
Okay. Ja, das ist eine Figur, die später vorkommt und sehr wichtig ist.
Ach, also schön. Also das hat tatsächlich so einen Wimmelbildcharakter.
Ja.
Ach, schön. Marie, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war sehr spannend, sehr interessant, etwas über dich, über deine Gedankenwelt, aber auch über deine Werke zu erfahren. Vielen Dank.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Es war sehr angenehm.
Schön, das freut mich. Dann sage ich jetzt mal Tschüss an dieser Stelle.
Ja, tschüss.
Das war das Gespräch mit Marie Meyer. Vielen Dank an dieser Stelle auch an Marie, dass sie sich Zeit für mich genommen hat und auch an dich natürlich, dass du das Interview bis zum Schluss gehört hast. Alle Links findest du wie immer in der Folgenbeschreibung. Und wenn du magst, hören wir beiden uns morgen wieder. Dann habe ich wieder eine schöne Hörbuch- bzw. Hörspielempfehlung für dich. Welches das ist, das wirst du morgen erfahren. Jetzt erstmal, hab einen schönen Donnerstag. Bis dann. Ciao. PS. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du meinen Podcast bewerten würdest und ihn natürlich auch weiterempfehlen würdest, denn das hilft mir sehr. Danke.